Das Schneeensemble mit einem Titel von Ingo Höricht auf einen Text von Bert Brecht vom Schwimmen in Seen und Flüssen. Dabei lassen sich offenbar Erfahrungen machen, die mehr erschließen als den richtigen Armzug oder Beinschlag. Davon wollen wir hören in dieser Matinee in SWR 2 und erzählen kann darüber noch ein Theatermann, der Dramaturg und Schriftsteller John von Düffel, selbst leidenschaftlicher Schwimmer. Guten Morgen, Herr von Düffel.
Guten Morgen.
Hier wurde jetzt gerade im Lied in Seen und Flüssen geschwommen. Wo schwimmen Sie am liebsten?
Tatsächlich am liebsten in Seen, auch in Flüssen, also lieber als in jedem Schwimmbad und natürlich auch, wenn es geht, im Meer.
Was haben Sie gegen Schwimmbäder?
Ja, Schwimmbäder sind natürlich sehr hilfreich und nützlich, um die kalte Jahreszeit zu überbrücken, aber die wirkliche Begegnung mit dem Element Wasser hat man eher im See, im Fluss, im Meer. Da ist man mit dem Wasser ganz nah verbunden und das ist natürlich im Schwimmbad eine Form von neutralisierter Erfahrung. Das Wasser dort ist ja eine Art Destillat eher und sehr chlorhaltig und deswegen ist es Abenteuer größer, wenn man im See oder im Fluss oder im Meer schwimmt.
Hat es auch was damit zu tun, dass man im Schwimmbad, ich meine in der Regel, bis auf den Grund schauen kann? Also es hat so einen Laborcharakter, alles ist ganz übersichtlich, ich sehe wie so ein Wissenschaftler alles, während ja in vor allen Dingen in Seen, ich war gerade in Oberbayern, in oberbayerischen Seen, da kann man schon ein bisschen hineinschauen, aber dann lauert da unten drunter doch das algig grüne Dunkel.
Ja, also es ist für viele Menschen geradezu noch eine größere Überwindung, den Grund nicht sehen zu können in dieser unbekannten Welt, nicht wissen, was unter ihnen ist, zu schwimmen. Aber genau das macht eben das Abenteuer aus. Und ich denke mal, für diejenigen, die eine große Hemmschwelle haben gegenüber dem Wasser, ist das Schwimmbad ein fairer Kompromiss. Allerdings haftet dem Kompromiss der große Makel an, dass man im Schwimmbad ja in seltensten Fällen allein ist. Das heißt also, die Einsamkeit im Wasser und die Begegnung mit dem Element als solchem, die muss man sich im Schwimmbad mühsam erstreiten, im Kampf um die Bahn, ums eigene Revier, während man im See ja relativ schnell in die Einsamkeit schwimmen kann. Und das ist eigentlich das Schöne daran.
Das ist jetzt für Sie das, was Schwimmen ausmacht, Einsamkeit?
Ja, also Einsamkeit nicht, um mich einsam zu fühlen, sondern um mich mit dem Wasser verbunden zu fühlen, um einfach auch zu spüren, wie das Wasser geht und mich nicht zu ärgern über den Mann, der rückenschwimmend wieder mal überhaupt nicht weiß, wo er sich befindet oder die Dame, die reichlich Parfum aufgetragen hat, bevor sie ins Wasser gestiegen ist. Also die Ärgernisse des Schwimmbadalltags, die sind dann natürlich weit von einem fern.
Naja, also bei Ihnen wird nicht gebadet, sondern das ist, ja, es ist ein Akt, das Schwimmen. Es ist nicht bloße Unterhaltung, sondern Sie denken nach, wenn Sie dann alleine unterwegs
sind? Ich denke
sind?
Nach. Es ist natürlich eine Art Reise. Jede Schwimmerfahrung, jeder Schwimmausflug ist eine gewisse Reise. Es ist vor allen Dingen auch eine Art von Meditation, wenn man so möchte. Also man kommt zu sich in gewisser Weise. Man spürt sich, oder ich spüre mich zumindest sehr, wenn ich im Wasser bin, die eigenen Körpergrenzen, aber eben auch das, was die eigene Befindlichkeit angeht. Man hat Zeit zum Nachdenken, viel Zeit. Manche Leute fragen sich ja, wie man so etwas Monotones wie das Schwimmen überhaupt aushalten kann. Aber man begegnet eben seinen eigenen Gedanken noch mal sehr viel intensiver. Und wenn man eben durch Flüsse, durch Seen schwimmt, dann hat man natürlich auch landschaftlich vom Lichtstand her, vom Gang des Wassers, von den Färbungen des Wassers her viel zu gucken.
Und Sie beschäftigen sich auch mit der Technik denn noch weiter, wie das geht mit dem Schwimmen?
Also ich habe, als ich das für mich nochmal wiederentdeckt habe, mich auch technisch nochmal auf einen neueren Stand gebracht. Es ist da ja sehr, sehr viel passiert. Die Schwimmtechnik, die immer gleich zu bleiben scheint, entwickelt sich in Wirklichkeit sehr, sehr rasant weiter. Das sind für Außenstehende vielleicht keine großen Veränderungen, aber doch haltungstechnisch hat sich eine Menge getan. Und insofern habe ich mich einmal nochmal ein bisschen auf den neueren Stand gebracht, aber auch nur das angenommen, was für mich leichthin anzunehmen war. Und ich quäle mich da jetzt nicht mehr.
Klingt jedenfalls schon mindestens semi-professionell, was Sie da machen. Und ich habe gelesen, dass das Schwimmen Sie schon sehr lange begleitet. Sie können sich gar nicht mehr daran erinnern, wann Sie es eigentlich gelernt haben. Irgendwie konnten Sie es dann einfach. Sie haben literarische Texte übers Schwimmen geschrieben, über Wasser auch und eine Kulturgeschichte des Schwimmens übersetzt von Charles Bronson. War das eine Art schwimmkultureller Selbstversicherung? Jetzt mal zu gucken, wie ist das eigentlich mit dem Schwimmen seit der Antike?
Also es ist zunächst mal eine tolle Erfahrung gewesen für mich, diesem Buch von Charles Bronson zu begegnen und ein Gefühl dafür zu bekommen, dass man nicht der erste Mensch auf der Welt ist, der schwimmt, sondern dass es eine große Geschichte des Schwimmens gibt, dass es eine große Kulturleistung ist, die bei den Römern sogar so hoch im Kurs stand, dass sie gesagt haben, wenn jemand ungebildet war, er konnte weder schwimmen noch lesen. Also wohlgemerkt, das Schwimmen kam vor dem Lesen und das Lesen ist ja nun wirklich eine elementare Kulturtechnik.
Ja, und bei Ihnen ist natürlich beides ganz intensiv vertreten.
Ich muss auch viel lesen, das stimmt. Aber es ist tatsächlich so, dass ich glaube, man sich mit dem Schwimmen nochmal einen Teil der Welt erobert, der sonst immer ein feindlicher, rätselhafter Teil war. Und erschreckend und interessant gleichzeitig ist die Tatsache, dass während des großen Siegeszuges des Christentums das Schwimmen über Jahrhunderte, wenn nicht gar über anderthalb Jahrtausende verpönt war, weil es natürlich auch zu tun hat mit einer gewissen Form von Sinnlichkeit, von Nacktheit, von Körperlichkeit, die den Kirchenoberen doch sehr suspekt war. Und insofern war das Schwimmen tatsächlich eine auch lange Zeit verlernte Kulturtechnik.
Also ganz große Zeit in der Antike, in Griechenland, in Rom, wobei in Rom auch viel Baden dabei war, oder?
Allerdings, ja. Die Bäderkultur, das gehört ja dazu. Also ja. Dieses sich urbar machen von Wasser und das beherrschen können von Wasser, das macht ja genauso viel aus wie das Beherrschen von Feuer. Also es wird immer, am Anfang war das Feuer und diese Feuerbeherrschung des Menschen hervorgehoben mit dem Prometheus-Mythos, aber man müsste mal einen äquivalenten Mythos über die Beherrschung des Wassers entwickeln, denn das ist mindestens ebenso elementar.
Und dann haben Sie gesagt, irgendwie die christliche Kultur hat das so ein bisschen zurückgedrängt oder eigentlich fast vollständig zurückgedrängt. Man kennt das ja selber noch, wenn man mal Urlaub gemacht hat in irgendwelchen nicht so ganz touristischen Gegenden, die aber am Meer liegen. Die einheimische Bevölkerung schwimmt eigentlich nicht, obwohl sie direkt an der Küste wohnt, jedenfalls ganz oft. Dann sind die Briten, habe ich nachgelesen, diejenigen gewesen mit ihren Seebädern, die kennt man ja auch, die das Schwimmen wieder in Gebrauch gebracht haben. Haben Sie eine Vorstellung davon, warum ausgerechnet die Briten?
Ja, die Briten sind ja eigentlich die Erfinder von ganz, ganz vielen Sportarten. Die haben ja zum Beispiel auch die Schweizer darauf gebracht, dass man auf diese Berge, die sie haben, die Alpen, einfach mal draufsteigen kann, so aus Spaß. Also die haben mehr oder weniger das Bergsteigen erfunden, obwohl sie jetzt ja nicht so furchtbar viele Berge haben. Und sie haben auch gewissermaßen das Schwimmen wieder erfunden oder wiederentdeckt, eine Schwimmrenaissance eingeleitet, obwohl sich ja in England noch mal etwas schlechter schwimmt als in unseren Breiten, weil es noch mal kälter, noch mal unwirtlicher ist. Und dennoch gab es eben unter den Engländern eine ganze Reihe von Aristokraten, die den Spleen und die Freiheit hatten, das Schwimmen wiederzuentdecken, die sich sehr stark orientiert haben an antiken Vorbildern aus der griechischen und römischen Antike und die das auf kurioseste Weise wieder gelernt haben. Also die haben sich Frösche angeguckt in einem Bassin und haben dann versucht, diese Bewegung zu imitieren. Also da kann man sich ein Bild davon machen, dass es wirklich eine vollkommen verlernte Kunst war.
Das Wasser hat auch eine ganz große mythologische Bedeutung. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, diese dunkle Tiefe da unten. Geht Ihnen das völlig ab oder macht Sie das auch neugierig darauf? Ist das interessant für Sie?
Also es gibt natürlich immer im Wasser auch diesen Aspekt des Unheimlichen. Einfach weil man sozusagen seine vertraute Umgebung verlässt, das feste Land sozusagen, das, wo man sich bewegt, orientiert. Und man wechselt in eine Angst über, in eine Unwägbarkeit über. Und ich habe sehr, sehr großen Respekt vor dem Wasser. Das hat was mit der mythologischen Bedeutung zu tun, aber auch ganz praktisch. Ein Gewässer, das man nicht kennt, muss man erstmal kennenlernen. Das ist wie eine eigene Welt, die man sich erschließen muss. Und bei jedem Abenteuer ist man gut beraten, sich erstmal vorsichtig zu orientieren. Aber nichts ist schöner, wenn man dann nach, was weiß ich, 4, 5 Wochen die Vertrautheit gewonnen hat mit einem Gewässer und sich dort bewegt. Es kann immer was passieren, man ist nie sicher hundertprozentig, aber man lernt natürlich, diese eigene Angst zu besiegen. Und ich glaube, das ist ein Element oder ein Aspekt, besser gesagt, der bei dem Wasser eine große Rolle spielt. Das Besiegen der Angst, das Überwinden der Angst und das Belohntwerden dafür, dass man das tut.
Also es ist tatsächlich so, dass Sie sich an Land sicherer fühlen und sich auch überwinden müssen, ins Wasser zu gehen, aber der Reiz ist sehr groß?
Naja, das Überwinden kommt natürlich in Deutschland sehr oft dadurch, dass die Temperaturen so sind, dass man sich überwinden muss. Mhm. Also jetzt bei den Seen, in denen ich immer schwimme, wenn die schön warm sind, über 20 Grad, dann denke ich da überhaupt nicht drüber nach. Aber es gibt da natürlich Temperaturen, da ist natürlich die Überwindung immer größer und je kälter es wird, desto gefährlicher wird es natürlich auch, weil ab einem gewissen Grad an Auskühlung kann man schon mal an Grenzen stoßen.
Da gibt es auch Erinnerungen von Ihnen, wo Sie gemerkt haben, hier wird's gefährlich.
Da gibt es ganz massive Erinnerungen. Das Verrückte an der Kälte ist ja, dass man sie nur beim Reingehen so wirklich spürt. Und nachher gerät man richtig beim Kaltwasserschwimmen in eine Art Rausch, einen Kälterausch. Und man weiß gar nicht, wie stark der Körper auskühlt. Man merkt es dann nur meistens beim aus dem Wasser kommen, wenn man denn aus dem Wasser kommt, daran, dass man taumelt, weil man die Beherrschung über die Beine weitgehend verloren hat. Der Kreislauf reduziert sich sozusagen auf die inneren Organe und die Beine sind da mehr oder weniger taub. Und man merkt dann manchmal, dass man doch ein bisschen sehr dem Rausch nachgegeben hat.
Und was machen Sie dann? Sich vornehmen, das nächste Mal vorsichtiger zu sein?
Ja, und ich versuche, den ganzen Rest des Tages wieder warm zu werden.
Er kann schwimmen, lesen und schreiben, John von Düffel, und hat uns darüber erzählt. Dankeschön.